Deutschlandfunk. Kontrovers.
Mit Christoph Heinemann willkommen zu Kontrovers. Der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki hat wieder einmal den Vogel abgeschossen. Kubicki verglich Robert Habeck in der vergangenen Woche mit Putin. Putin und Habeck hätten eine ähnliche Überzeugung davon, dass der Staat, der Führer, der Auserwählte besser wisse als die Menschen, was gut für sie sei. Habeck habe einen Freiheitsbegriff, den könne Wladimir Putin problemlos auf sein eigenes Herrschaftsmilieu übersetzen. Inzwischen entschuldigte sich der Vizepräsident des Deutschen Bundestages beim Bundeswirtschaftsministerium für diese Unverschämtheit. Habeck kritisierte seinerseits, dass in der Regierung notwendige Entscheidungen zum Erreichen der Klimaschutzziele verschleppt würden, und er beklagte eine gezielte Indiskretion über einen gemeinsamen Gesetzentwurf von Wirtschafts- und Bauministerium. Da wurden offenbar vertrauliche Informationen durchgestochen. Seit Monaten arbeiten sich vor allem Grüne und Liberale aneinander ab, etwa wenn es um die AKW-Laufzeiten ging oder aktuell um die Zukunft von Öl- und Gasheizungen, in der Verkehrspolitik die Zukunft des Verbrennungsmotors, der Ausbau der Autobahnen, die Haushaltspolitik, die Finanzierung der Kindergrundsicherung, Steuererhöhungen für Wohlhabende und so weiter. Jüngst schrieben sich Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner öffentlichkeitswirksam Briefe. Zu Beginn des Monats trafen sich die Koalitionsparteien auf Schloss Meseberg. Ja, und seit gestern Abend tagt im Kanzleramt der Koalitionsausschuss. Hampel-Ampel. Was hält die rot-grün-gelbe Regierungskoalition noch zusammen? Fragen wir bis 11.30 Uhr hier bei uns im Deutschlandfunk. Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00 800 44 64 44 64. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer 01 73 56 90 322 und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich bereits zu Wort gemeldet.
Ornemann aus Dresden, schönen guten Morgen. Ich finde das Auftreten der gegenwärtigen Koalitionsparteien für unwürdig. Im Grunde genommen schaden die jetzt der Demokratie massiv, weil die Bürger feststellen, dass es im Grunde genommen nur um Parteiinteressen geht und dass man mit Gewalt eigene Dinge durchsetzen will.
Einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Jessen aus Hamburg. Ich habe manchmal den Eindruck, dass negative Informationen uns besonders gerne triggern und dass man seinen Spaß hat an Gehampel.
Ursula Schulz aus Jugendheim. Das ganze Ampelgehampel muss ein Ende haben. Der Scholz ist genauso schlecht wie Merkel.
Ja, guten Tag, Gabriele von Siebert aus Berlin. Zu dem Thema Ihrer heutigen Sendung wollte ich sagen, dass ich nicht verstehe, warum da so ein Heckmeck gemacht wird, nur weil die sich auseinandersetzen in der Ampelkoalition. Ich meine, Politik muss doch gemacht werden. Da muss man doch nicht ständig so skandalisieren, dass die unterschiedlicher Meinungen sind.
Ja, mein Name ist Klaus Henke aus Bad Kissingen. Ja, da gibt es nur ein Wort, ist eigentlich ganz klar. Macht. Macht hält die Ampel zusammen, das ist alles.
Marc Jena aus Frankfurt. Auch wenn sich die Koalition nicht einig ist, ob es dringender ist, das Klima zu retten oder die FDP, was die Regierung fest zusammenhält, ist ihre Geschlossenheit in dem wichtigsten Punkt, von dem heute alles andere abhängt. Die Ampelparteien stehen zusammen in ihrer verlässlichen Unterstützung der Menschen in der Ukraine gegen die Angriffe von Wladimir Putin.
Ja, guten Morgen, Müller aus Berlin. Einfach haben sie es ja nun wirklich nicht mit all den alten Lasten, die jetzt so und auf der Tagesordnung stehen.
Die Herzau aus Berlin-Tempelhof, was sie zusammenhält, weiß ich nicht, kann ich mir nicht erklären. Ich finde nur, sie sollten sich endlich auf ihre Koalitionsverhandlungen besinnen und das durchziehen und die FDP rausschmeißen, die größte Innovationsbremse und zur Not neu wählen lassen.
Also, einfach ist es nicht. Ich begrüße unsere Gäste Linda Teuteberg, FDP, Mitglied des Ausschusses Inneres und Heimat des Deutschen Bundestages Wahlkreis Potsdam, Potsdam-Mittelmark, Teltow-Fläming. Sie ist Juristin, zugeschaltet aus der brandenburgischen Landeshauptstadt. Guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Sven-Christian Kindler, Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied des Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages, Wahlkreis Hannover. Er ist Betriebswirt per Internetleitung zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Kindler.
Guten Morgen, Herr Heinemann.
Und Frank Kapellan ist unser Hauptstadtkorrespondent und stellvertretender Leiter unseres Hauptstadtstudios. Guten Morgen.
Guten Morgen nach Köln, hallo.
Und an diesem Montag spüren viele Bürgerinnen und Bürger, was es bedeutet, wenn der öffentliche Dienst nicht funktioniert. Ein flächendeckender Streik in Deutschland. Damit wollen wir kurz beginnen, jetzt am Anfang dieser Sendung. Frau Teuteberg, in Deutschland gilt die Autonomie der Tarifpartner. Dennoch die Frage, ist diese Arbeitskampfmaßnahme verhältnismäßig?
Ja, die Tarifautonomie ist ein ganz wichtiges Recht und das Grundgesetz gilt umfassend und das ist mir auch sehr wichtig, das zu betonen. Deshalb halte ich nichts davon, wenn Politiker sich zu konkrete Vorschläge machen, was angemessen ist oder nicht bei den Höhen der Gehaltsforderungen, sondern da sollte man sich heraushalten. Allerdings finde ich, dass das zu dem jetzigen Zeitpunkt in der Art der Maßnahmen eine unverhältnismäßige Eskalation ist. Ich habe großes Verständnis und stelle in keiner Weise ein Abrede, dass auch Arbeitskampf Teil des Rechts der Tarifautonomie ist und dass die Beschäftigten angesichts gestiegener Preise da auch berechtigte Interessen haben. Aber diese massierte frühe Arbeitskampf in der Weise wird, glaube ich, nicht zur Akzeptanz beitragen. Das halte ich doch für die Ultima Ratio, sollte man nicht zu früh nutzen. Und es wird nicht dazu beitragen, dass Menschen umsteigen, zum Beispiel auf öffentlichen Personennahverkehr, wenn sie jetzt eher nochmal demonstriert bekommen, dass man im Zweifel das Auto benötigt. Ich glaube, da gäbe es klügere Wege, noch weiter erstmal die Verhandlungen zu nutzen.
Mhm. Herr Kindler, unverhältnismäßig?
Ich teile das, was Frau Teuteberg sagt. Tarifautonomie ist ein hohes Gut und ein Grundrecht. Dazu gehört auch das Streikrecht und Arbeitskampf ist kein Arbeitskampf, wenn am Ende nachher es keiner merkt. Also ich verstehe alle Menschen, die heute Belastungen haben und die das auch ärgert. Aber am Ende wird ein Streik auch Einschränkungen bedeuten. Das ist das Wesen von Streiks. Und nur wenn wir einen guten öffentlichen Dienst haben mit guten Leistungen, unfairen Löhnen, werden wir auch davon als Gesellschaft insgesamt profitieren. Also wir brauchen eine gute Müllabfuhr, wir brauchen einen guten öffentlichen Nahverkehr, wir brauchen gute Erzieherinnen und Erzieher in Kitas und die müssen anständig bezahlt werden. Gerade beim Fachkräftemangel sind wir auch in Konkurrenz mit anderen. Deswegen habe ich sehr großes Verständnis für den Streik heute und für die Beschäftigten, die heute für ihre Rechte und für ihre Löhne auf die Straße gehen.
Die Frage ist ja auch eine der Mechanik. Wie sinnvoll ist es denn noch vor Beginn der Verhandlungsrunde zu streiken?
Naja, es gab ja schon mehrere Verhandlungsrunden, die sind aus Sicht der Beschäftigten nicht erfolgreich gewesen und die Angebote waren aus Sicht der Beschäftigten zu gering. Und deswegen habe ich großes Verständnis, dass jetzt Verdi oder auch die EVG sagen, wir wollen jetzt mit einem Warnstreik heute nochmal unsere Position deutlich machen und erwarten bessere Angebote. Das ist auch nichts Unübliches in Auseinandersetzungen um Tarifverträge. Von daher verstehe ich sehr gut angesichts der großen Preissteigerung, die es gab, der großen Inflation, dass die Beschäftigten heute für bessere Lohnbedingungen auch streiken.
Frank Kapellan, Gewerkschaftschef Wernicke hat sich heute ja bei uns im Deutschlandfunk geäußert, gesagt, wenn sich die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber nicht bewegen, dann wird es schwierig. Dann stehen uns heiße Wochen und vielleicht sogar Monate bevor. Erwarten uns Verhältnisse wie in Frankreich?
Ja, das kann man befürchten. Man muss sich nämlich fragen, was bedeutet das eigentlich, wenn dieser heutige Ausstand nur ein Warnstreik sein soll? Was bedeutet es dann, wenn das öffentliche Leben in Deutschland für mehrere Tage lahmgelegt werden sollte? Und das hat eben Wernicke heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk ja angedeutet. Da hat er es so charakterisiert, dass der heutige Streik ja eigentlich noch relativ moderat sei. Ich glaube, das sehen viele Bürgerinnen und Bürger anders. Und da könnte doch noch einiges folgen.
Und noch etwas anderes ist heute früh passiert in den Informationen am Morgen. Wir waren, genau gesagt, unser Kollege Dirk Müller war verabredet mit Christian Dürr um 7.15 Uhr. Aber der FDP-Fraktionschef im Deutschen Bundestag, der hat abgesagt, weil er noch am Verhandlungstisch im Kanzleramt saß. Dass es so lang dauern würde, damit hatte Christian Dürr offenbar selbst nicht gerechnet, als er uns das Interview zugesagt hat. Frank Capellan, mehr als 14 Stunden, wenn ich richtig gezählt habe, dauert das jetzt schon an. Warum so lange?
Ich glaube, noch länger. Das fragen wir uns auch. Und wir fragen uns auch, warum man wirklich erst um 18.30 Uhr gestern Abend zusammengekommen ist. Denn die Koalition, die Ampelkoalitionäre hatten sich eigentlich geschworen, keine solchen Nachtsitzungen, keinen solchen Showdown mehr zu veranstalten. Und man hat genau das dann doch getan. Man hat offenbar nicht damit gerechnet, dass man wirklich so lange brauchen würde. Sie haben das Interview, die Zusage von Christian Dürr erwähnt. Das hätte er sonst sicherlich nicht getan. Ich habe auch versucht, die Nacht über wach zu bleiben und Informationen zu erhalten. Das ist mir bis 2 Uhr gelungen, aber dann hieß es, wir sind uns immer noch nicht einig. Wir werden weiter verhandeln. Es wird weitergehen. Wir erinnern uns an Koalitionsverhandlungen, die bis in die frühen Morgenstunden gegangen sind. Also man konnte hier fast den Eindruck bekommen, als müsse da ein neuer Koalitionsvertrag ausgehandelt werden oder dass man vielleicht sogar kurz vor dem aussteht. Also ich glaube, diese Marathonsitzung ist ein Rekord. Ich habe viele Koalitionsausschüsse erlebt, aber so lange, daran kann ich mich kaum erinnern, dass es so lange gedauert hat. Und eigentlich muss man ja sagen, so schwierig kann es doch dann bei aller Komplexität der Themen dann doch wirklich nicht sein. Also Sie haben es ja eingangs schon angedeutet, es geht um die Gas- und Ölheizung, deren Zeit soll 2045 spätestens enden. Darauf hatte man sich im Koalitionsvertrag verständigt und man hatte vor einem Jahr in einem anderen Koalitionsausschuss auch klargestellt, dass man dieses Ziel einhalten will. Es geht nun um den Weg dorthin. Es geht auch um das sogenannte Planungsbeschleunigungsgesetz. Es geht da um den Autobahnneubau. Diese alte Geschichte, die uns jetzt schon seit Monaten beschäftigt, dass die Grünen eben sagen, die Schiene muss die Priorität haben und die FDP hält dagegen. Nein, wir müssen auch Autobahnen ausbauen können, auch beschleunigt ausbauen können. Aber auch das konnte man nicht abräumen. Da haben sich jetzt Kompromisse angedeutet. Man fragt sich allerdings, warum das Ganze dann wirklich so lange dauern muss. Es hängt vielleicht zusammen auch mit dem Geld. In diesen Tagen sollen die Eckpunkte für den Haushalt 2024 festgelegt werden. Da sind Sonderwünsche aus allen Ressorts zusammengekommen. 70 Milliarden Euro werden da genannt, die zusätzlich obendrauf kommen. Und da sieht sich Christian Lindner, der Finanzminister und FDP-Vorsitzende, in der Pflicht zu sagen, genug ist genug. Wir können nicht weiter über die Stränge schlagen. Er will die schwarze Null einhalten. Die Schuldenbremse soll eingehalten werden. Und das sorgt natürlich für Schwierigkeiten, obwohl man vorher schon gesagt hätte, nein, diese Haushaltsfragen, die stehen überhaupt nicht auf der Agenda dieses Koalitionsausschusses. Aber bei allem, was man da beschlossen hat, wir wissen noch nichts darüber, wird das Geld und die Priorisierung immer wieder eine große Rolle spielen.
Zur Erinnerung kurz unsere Telefonnummer, unter der sich Hörerinnen und Hörer melden können. 00 800 44 64 44 64. Frau Teuteberg, was ist los in dieser Koalition?
Ja, es ist zum einen notwendig, tatsächlich im Rahmen auch der Einnahmen zu bleiben, die der Staat hat. Die Schuldenbremse gehört ebenso wie die Tarifautonomie aus gutem Grund zum Grundgesetz. Und wir haben jetzt schon mehrere Jahre Ausnahmen gemacht wegen der Pandemie und auch des Krieges im letzten Jahr. Und wir müssen irgendwann auch wieder auf den Pfad der Nachhaltigkeit auch im finanziellen Bereich zurückkehren. Deshalb sind alle aufgerufen, auch Prioritäten zu setzen, statt Mehrausgaben vorzuschlagen. Und zum anderen gehört doch auch zur Wahrheit, dass bei der Frage, dass hier drei Partner Verantwortung gemeinsam übernehmen für unser Land, die von unterschiedlichen Ausgangspunkten kommen, auch für unterschiedliche Programme gewählt wurden, dass das doch bei der Romantik des Anfangs doch von einigen, auch von vielen Beobachtern, eher heruntergespielt wurde. Da war oft der Wunschvater des Gedankens. Es gibt einfach auch sehr unterschiedliche Vorstellungen, insbesondere über die Wege zu Zielen, über die wir uns einig sind, zum Beispiel Klimaschutz und vieles mehr. Und darüber muss gerungen werden.
Herr Kindler, das müsste Musik in Ihren Ohren sein. Sie sind Haushaltspolitiker. Also solide haushalten?
Das machen wir seit Beginn der Ampelkoalition. Und wir haben ja auch konkret viele Menschen in dieser schwierigen Zeit im letzten Jahr unterstützt, auch mit großen Finanzmitteln. Und gleichzeitig ist klar, dass wir jetzt das Kabinett aufgerufen ist, bis Juni dann einen Kabinettsentwurf dem Parlament zuzuleiten. Und darüber reden die Ministerien, dass es dort auch zwischendurch unterschiedliche Interessen gibt zwischen verschiedenen Ministerien, dem Bundesfinanzminister, dem Bundeskanzler. Das ist normal. Das ist auch in der Vergangenheit auch so gewesen, auch unter schwarz-gelben oder schwarz-roten Koalitionen. Also das ist nichts Ungewöhnliches. Gleichzeitig will ich nochmal in Erinnerung rufen, das hat ein Hörer vorhin auch im Vorbericht gesagt, wir haben einfach eine extrem schwierige Ausgangslage als Ampelkoalition. Also wir haben einen schrecklichen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Wir stehen fest zusammen an der Seite der Ukraine mit vielen internationalen Partnern. Und wir haben die Ukraine auch dort bestmöglich unterstützt. Das werden wir auch weiterhin tun. Und wir haben als Arbeitskoalition auch gezeigt, dass wir sehr viel auf den Weg bringen. Wir haben gemeinsam schon knapp 100 Gesetze auf den Weg gebracht. Wir mussten ein schwieriges Erbe von 16 Jahren CDU aufräumen, gerade im Bereich Energiebereich. Da haben wir jetzt letztes Jahr zum Beispiel hat der Klimaschutzminister Habeck 2 Dutzend Gesetze und Verordnungen für die Beschleunigung des erneuerbaren Energieausbaus und der Energieversorgungssicherheit auf den Weg gebracht. Also wir arbeiten, und dass es auch mal ruckelt, wenn es unterschiedliche Interessen gibt, das ist auch nichts Neues in Koalitionen. Klar ist natürlich auch, dass der öffentliche Streit und die Diskussion ich mir auch anders wünschen würde und dass man stärker intern zusammenarbeitet, aber dass man jetzt auch ringt im Koalitionsausschuss, halte ich für richtig, weil es eben um zentrale Fragen geht. Wir haben eine große Winterdürre in Europa, wir haben mehrere Hitzesommer miteinander erlebt, also die Klimakrise ist fatal und darüber müssen wir jetzt endlich konkrete Antworten auch finden, die wir im Koalitionsvertrag schon gegeben haben.
Und wir sind
die müssen jetzt ein paar erneuert werden.
Gespannt auf Herrn Ulrich aus Hamburg, der uns angerufen hat. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Bitte schön.
Ja, ich hatte ja es eigentlich immer so ein bisschen verstanden, dass diese Koalition auch versucht hatte, einen neuen Politikstil auch ein bisschen reinzubringen eigentlich. Und das ist doch sehr, sehr bedauerlich, dass das nicht erfüllt wurde. Also wenn man jetzt den Bundestag, das Plenum mal mitverfolgt, ist zum Beispiel ein Beispiel, so sind ja vor allem die Grünen, sagen, oh, wir haben diese furchtbare Krise abgewendet und so weiter. Meiner Meinung nach muss man eigentlich in der Rückschau sagen, dass eigentlich im Frühjahr, Sommer ziemlich schnell klar war, es ist genug Energie da. Und wenn du genug Geld hast, genug Cash in der Tasche sozusagen, und das dann reingibst, dann kriegst du die Energie auch. Also insofern ist das jetzt nicht was, wo man sich so wahnsinnig an die Brust schlagen muss, wie das die Fraktionen tun, in altbewährter Art und Weise, wie man es eben so tut als Regierungsfraktion. Dann kam noch ein milder Winter dazu und dann hat man ein bisschen eingespart. So, das war es aber dann auch schon. Ich wollte mal auch noch mal eine Frage ganz konkret an den Herrn Kindler richten.
Bitte.
Es gibt ja nun diese berühmten 295 Milliarden insgesamt. Die wurden jetzt sozusagen bereitgestellt. Und von denen wird ja voraussichtlich nur ein relativ kleiner Teil gebraucht überhaupt. Welche Fraktion kommt als erstes auf die Idee, von diesen 295 Milliarden einiges rauszunehmen, es dann umzuwidmen, es wäre nicht das erste Mal, und für diese ganzen Sachen, Kindergrundsicherung und so weiter, zu verwenden?
Konkrete Frage an Sven Christian Kindler von Bündnis 90 Die Grünen. Er ist Mitglied des Haushaltsausschusses. Bitte schön.
Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Ulrich. Meiner Kenntnis nach meinen Sie die 200 Milliarden im Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Die haben wir eingerichtet, zum Beispiel für die Strom- und Gaspreisbremse. Und es gibt jetzt Berichte, dass nicht alles Geld abfließen wird. Davon gehe ich auch aus. Aber im Kern wissen wir auch nicht, wie lange noch die fossile Energiekrise anhalten wird. Also wir wissen nicht, wie sich die Preise in diesen unsicheren Zeiten entwickeln werden. Wir wissen nicht, wie hart der nächste Winter wird. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds ist bis Mitte 2024 eingesetzt worden, um Bevölkerung und Unternehmen zu unterstützen. Und deswegen, glaube ich, wäre es jetzt unseriös zu sagen, wie viel Geld am Ende übrig bleibt und was man mit dem Geld theoretisch dann anders machen könnte. Ich glaube, das wäre nicht seriös. Vielleicht erlauben Sie mir eine Anmerkung. Wir haben uns unabhängig vom russischen Gas und Öl innerhalb eines Jahres gemacht. Das war ein Riesenkraftakt. Dafür haben wir sehr viele Gesetze und Verordnungen auf den Weg gebracht. Wir haben massiv erneuerbare Energien ausgebracht und wir haben sehr viel Energie eingespart. Ich würde die Leistung etwas anders bewerten, als Sie es gerade gemacht haben, weil wir, glaube ich, sehr viel auch in diesem Bereich als Koalition und Deutschland, Wirtschaft, Bevölkerung insgesamt geschafft haben.
Frau Teuteberg, Herr Ulrich hatte noch etwas anderes angesprochen, nämlich gesagt, hier sei ein neuer Politikstil angekündigt worden, der sei aber gescheitert. Ist das so?
Also, dass wir über Stil und Sie haben ja vorhin über Äußerungen, für die sich auch Personen entschuldigt haben, gesprochen, dass das mal besser und mal schlechter läuft, ist klar. Aber ich finde auch wichtig, was auch einige Hörer ja angedeutet haben, dass die Erwartung, dass das jetzt sozusagen Gesangsverein Harmonie sei, überhaupt Politik und erst recht eine Dreierkoalition oder auch, dass es keinen Streit im Sinne von also auch Ringen um die richtigen Lösungen geben dürfe bei der Frage, mit welchem Weg kommt man zum Ziel. Es muss ja möglich sein, zu differenzieren zwischen berechtigten Anliegen, die man verfolgen will mit seiner Politik einerseits und andererseits, was sind realistische Wege und Instrumente dafür. Das muss möglich sein, darüber zu ringen. Und was mir sehr wichtig ist, weil wir gerade auch mehrfach den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine angesprochen haben, wir stehen ja auch wirklich in der so viel angesprochenen Systemauseinandersetzung mit autoritären und imperialistischen Regime wie Russland, China. Und da ist es wichtig, dass wir zeigen, die liberale Demokratie ist in der Lage, einerseits auch öffentlich zu debattieren und um Lösungen zu ringen. Sie nutzt die Verfahren, die sie bietet. Sie kommt dann aber auch in absehbarer Zeit zu praktikablen Lösungen. Es geht darum, dass es funktioniert. Und das müssen wir zeigen. Und dazu gehört, dass wir darüber sprechen, was ist finanzierbar, was müssen wir jetzt tun, zum Beispiel auch, damit unser Land nicht deindustrialisiert wird. Alles, was wir tun, muss am Ende funktionieren und sich auch vor einem wählenden Publikum bewähren. Und das müssen wir mitdenken. Deshalb müssen wir auch angesichts dieser schwierigen Situation um Lösungen ringen.
Geschrieben hat uns Thomas Krecker. Ich habe mich bei der Regierungsbildung gefreut. Eine Koalition, welche die drei wesentlichen Kräfte unserer Gesellschaft abbildet, die soziale, ökologische und ökonomische, eröffnet die Möglichkeit, dass die Politik sich wie kaum zuvor stellvertretend für diese gesellschaftlichen Kräfte streiten und Lösungen finden können. Politik im allerbesten Sinne. Insofern ist der Streit per se positiv, müsste allerdings zivilisiert ausgetragen werden. Gerade der FDP aber geht es nur noch um ihre Existenz. Was für eine verpasste Chance. Christa Schneider hat uns geschrieben, die Grünen, die als einzige Partei Klimaschutz ernsthaft verfolgen, werden zum Sündenbock in Sachen Klimaschutz stilisiert. Die FDP hat nur noch ein Ziel, Autofahrerinnen und Autofahrer als Wählermasse sollen ihnen über die 5%-Hürde helfen. Die SPD sagt nichts dazu. Doris Hübner schreibt, der Kanzler hält die Ampel noch zusammen, indem er sich auf keine Seite schlägt. Als Ex-Finanzminister müsste er die Finanzsituation und die durch die Schuldenkrise vorgegebenen Zwänge am besten kennen, vermeidet aber sowohl Stellungnahme als auch Kanzler-Machtwort. Und das geht auch in eine Richtung einer anonym uns zugeschickten Mail. Eine Liebesheirat war es nie. Zwei Parteien versuchen, ihr Klientel zu bedienen und der Kanzler glänzt durch Abwesenheit. Überschrift Dreier ohne Steuermann. Frank Capellan, nehmen Sie das auch so wahr?
Das nehme ich in der Tat so wahr. Und das ist ja auch der große Vorwurf, der jetzt immer deutlicher auch von den Grünen in Richtung Kanzler geäußert wird. Ich wollte vor den Nachrichten noch in Richtung von Frau Teuteberg einwerfen, als wir über den neuen Politikstil gesprochen haben und auch über die Erwartungen, die da geschürt worden sind. Ein Hörer hat das ja gesagt und auch gerade die Mail von Herrn Krecker hat das ja zum Ausdruck gebracht, dass man da große Hoffnungen in diese Koalition gesetzt hatte. Frau Teuteberg meinte, die Romantik des Anfangs sei verflogen. Aber ich meine, diese Erwartungen sind ja nicht von uns, die sind ja nicht von den Medien oder von den Bürgern geschürt worden, sondern man hat sich selbst auch Fortschrittskoalition genannt und hat entsprechende Erwartungen geweckt. Wir haben dann diese Selfie-Mentalität der Anfangswochen erlebt Und da liefert eben diese Koalition nicht. Und in der Tat, wer vor allen Dingen meiner Ansicht nach liefert, ist der Bundeskanzler. Ich würde Olaf Scholz auch mittlerweile eine gewisse Überheblichkeit und Arroganz der Macht vorhalten. Also wenn ich ihn erlebt habe am vergangenen Freitag in Brüssel bei der Pressekonferenz, wo er dann gesagt hat, naja, meine gesprächige Koalition, die wird sich schon einigen. Wir haben uns Großes vorgenommen. Und wir werden jetzt am Sonntag einen kleinen Sprung nach vorne machen. Und dann hat er auch die Medien dafür verantwortlich gemacht, die veröffentlichte Meinung, dass seine Koalition so schlecht dasteht, wie sie nun mal dasteht. Er meinte wörtlich, Journalismus ist ja auch Unterhaltungsbusiness. Und es ist eben doof, wenn wir uns einigen, aber wir werden uns einigen. Und die freie Presse hätte eben einen Spaß daran, alles zu zerreden und nicht zu erkennen, was wir alles schon erreicht haben. Also da spricht doch viel Überheblichkeit aus diesen Worten heraus des Kanzlers. Und vielleicht darf ich das mal kurz einspielen, wie mittlerweile ja auch die Grünen reagieren. Ich fand, wir hatten gestern Abend im ZDF-Heute-Journal einen bemerkenswerten Auftritt von Anton Hofreiter, dem früheren Fraktionsvorsitzenden der Grünen, dem heutigen Vorsitzenden des Europaausschusses im Bundestag. Und der hat quasi den Eindruck vermittelt, dass das Problem für ihn eigentlich im Kanzleramt sitzt.
Natürlich hat man die Erwartung, dass der Kanzler sich darum bemüht, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, auch umgesetzt wird. Das ist das Hauptproblem. Am Ende kann der Kanzler nicht unbeteiligt daneben stehen. Er sollte halt moderieren. Und genau das ist in den vergangenen Wochen und Monaten nicht ausreichend passiert.
Und das nehme ich genau auch so wahr, wenn wir uns das Verbrenner aus anschauen. Da war klar, man hatte im Koalitionsvertrag vereinbart, dass es eine Technologieoffenheit geben soll. Das hat auch der Kanzler etwa bei der Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg Anfang März noch einmal betont. Aber Olaf Scholz hat es eben laufen lassen. Er hat diesem Streit eigentlich tatenlos zugeschaut. Er hat zugeschaut, wie die FDP dann kurz vor Toresschluss das Fass in Brüssel noch einmal aufgemacht hat und damit Deutschland erheblich geschadet hat. Und eingangs habe ich schon gesagt, auch bei den Gas- und Ölheizungen, da gibt es Vereinbarungen im Koalitionsvertrag. Und dann kann der Kanzler nicht einfach nur zuschauen und sich ohne irgendwas dazu sagen, sich einfach nur anschauen, wie sich Grüne und FDP da zerlegen.
Frau Teutoberg, sitzt das Problem im Kanzleramt?
Zumindest könnte der Kanzler sicherlich natürlich dazu Stellung nehmen oder dafür sorgen, dass Dinge schneller gelöst werden. Was ich wichtig finde, es wurde ja der Fortschrittsgedanke angesprochen, der ist auch wichtig. Ich finde nur, Fortschritt muss demokratisch und marktwirtschaftlich ablaufen und funktionieren. Und darauf hat nicht, wie man es Robert Habecks Statement in dieser Woche entnehmen konnte, eine Partei die Deutungshoheit, die Grünen, sondern auch darum muss man ringen und auch Wissenschaft ringt übrigens darum, was die richtigen Maßnahmen sind. Ich will Ihnen dafür mal ein paar Beispiele geben. Die Behauptung, dass der Verbrenner verboten werden müsse, weil E-Fuels in 15 Jahren nicht ausreichend zur Verfügung stünden, die ist eine Anmaßung von Wissen, keine Wissenschaft. Auch die Behauptung, dass die Abscheidung von CO2 aus der Luft kein wirtschaftliches Verfahren werden könne. Der Ausschluss der Produktion von Wasserstoff durch Kernkraft wenigstens für eine längere Übergangszeit, das ist ein deutscher Sonderweg. Ich will einfach mal daran erinnern, wenn sich die Vorbehalte zum Beispiel gegen gentechnische Forschung, wie sie die Grünen in 80er Jahren vertreten haben in Hessen, wenn das letzte Wort gewesen wäre, dann wäre nicht in Deutschland Humaninsulin entwickelt worden. Ein großer Segen für viele Diabetiker. Also Politik sollte nicht so leichtfertig beurteilen können wollen, was in 20 Jahren marktfähig oder sinnvoll ist. Und insofern müssen wir jetzt aufpassen, dass wir die wichtigen Ziele, über die wir uns einig sind, auch technologieoffen und mit realistischen, finanzierbaren Wegen erreichen. Zum Beispiel will ich auch, dass wir Heizungen modernisieren. Aber wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass wir im Moment einen solchen Mangel, zum Beispiel an Installateuren, Handwerkern, Technikern haben, dann wäre es doch wichtiger, die könnten sich darauf konzentrieren, bei den Gebäuden, wo zum Beispiel aktuell Wärmepumpen realistisch sind und installiert werden können, die Aufträge abzuarbeiten, statt jetzt mit einem Run von Aufträgen der Bürgerinnen und Bürger, die noch schnell wegen einem zu erwartenden Verbot neue Gasheizungen einbauen, jetzt das gar nicht mehr bewältigen können, was an Aufträgen eingeht. Also das eine ist das Ziel und das andere ist, wie organisieren wir das vernünftig, sodass es auch funktioniert.
Zusammengefasst, Herr Kindler, die Grünen sind nicht technologieoffen und der Kanzler führt nicht. Sind damit die Probleme der Koalition beschrieben?
Das würde ich anders sehen. Das Verbrenner, also die Regelung in Brüssel, war ja technologieoffen und das war auch ganz klar im Koalitionsvertrag so verabredet. Denn nämlich, man kann, die Regelungen in Brüssel waren sehr klar, man soll keine Autos mehr herstellen, die noch CO2 ausscheiden. Natürlich hätte man auch Verbrenner mit Wasserstoff betreiben können, die auch kein CO2 ausscheiden, oder eben batterieelektrische Autos. Das waren technologieoffene Lösungen. Ich glaube, es war ein großer Schaden für Europa, dass Deutschland in letzter Sekunde, obwohl eigentlich schon alles klar war und man im Kern schon vorher zugestimmt hat, das nochmal aufgemacht hat. Es gab jetzt ein großes Hin und Her. Am Ende ist man bei einer ähnlichen Lösung wie vorher gelandet. Das ist sehr bedauerlich hat nicht das Vertrauen in unsere Handlungsfähigkeit in Europa gestärkt als deutsche Bundesregierung. Das darf sich so auch nicht wiederholen. Ich finde, man muss funktionierende Lösungen anbieten beim Klimaschutz und sollte nicht am Ende auf Scheinlösungen verweisen. Ich glaube, das ist der richtige Punkt. Wenn wir heute noch Gasheizungen einbauen, dann haben die eine Lebensdauer von Neubauten. Oder wenn alte Heizungen kaputt gehen, sie nicht repariert werden können und dann sowieso neue eingebaut werden müssen, und das ist nach einer bestimmten Zeit jetzt schon vorgeschrieben, dann sollten wir nicht alte Technologie wie Öl- und Gasheizung einbauen, weil wir wissen schon heute, dass es wir mit Wasserstoff das nicht betreiben können. Das ist völlig unstrittig in der Wissenschaft. So, das heißt, wir müssen auf andere Technologien setzen. Da kann es mehrere Technologieformen geben. Es kann Wärmepumpen geben. Es kann auch Hybridkessel zum Heizen geben, die mindestens 65% Erneuerbare haben. Es wird dafür Übergangsfristen geben. Wir werden für kleine mittlere Einkommen soziale Förderprogramme aufgestalten, damit sich Menschen das auch leisten können. Aber wenn der Wille hat, braucht eben kein Förderprogramm dafür. Alles das ist möglich. Und viele Länder im Norden Europas heizen übrigens auch viel mehr mit Wärmepumpe als wir. Auch das ist technologischer Standard schon heute. Deswegen, glaube ich, müssen wir über konkrete Klimaschutzlösungen reden und nicht immer sagen, ja, wir sind für Klimaschutz, so wie es die CDU macht. Aber wenn es konkret wird, sind wir dann immer dagegen. Das wollen wir nicht, das wollen wir nicht, das wollen wir nicht. Das geht am Ende nicht, weil das am Ende eine Verzögerungstaktik, die wir uns angesichts des IPCC-Berichts zum 1,5-Grad-Ziel nicht mehr leisten.
Herr Kindler, auf Heizung, auf Verbrenner kommen wir voraussichtlich sicher nochmal zu sprechen. Jetzt hat uns angerufen Herbert Ebert aus dem Westerwald. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Bitte schön.
Ja, wie ich schon geschrieben habe, ich habe gestern meinen Austritt aus der SPD erklärt, weil mir dann die Zustimmung des Bundeskanzlers zu den Forderungen der FDP, insbesondere des Herrn Wissing, der Zulassung von Verbrennermotoren im sogenannten E-Fuel-Bereich, das ging mir dann einfach, ehrlich gesagt, einen Schritt zu weit. Also hier wird eine Technologie weiterverfolgt, die nachweislich, ja auch wissenschaftlich bestätigt, ganz erheblich zum CO2-Ausstoß beiträgt und damit zur Klimakrise beiträgt. Hier werden, ich sag mal, Dinosaurier-Technologien weiterverfolgt und selbst die selbst größere Unternehmen aus dem Bereich Automobil haben sich ja grundsätzlich dagegen ausgesprochen oder gesagt, das ist Unsinn, das brauchen wir nicht. Und trotzdem wird es gemacht. Ich denke, die SPD hat sich damit, wie ich es auch geschrieben habe, zu einer Art Steigbügelhalter im Überlebenswahlkampf der FDP gemacht. Es war ja schon von vornherein klar in den letzten Monaten, das haben ja auch führende FDP-Vertreter gegenüber den Medien offensichtlich so deutlich gemacht, dass es darum ging, das FDP-Profil innerhalb der Koalition weiter zu stärken. Es handelt sich also hier nicht darum, dass man wirklich um Kompromisse bemüht ist, sondern dass man hier Parteipolitik in den Vordergrund
gestellt hat. Herr Ebert, bleiben Sie am Telefon, das wollen wir weitergeben an Frau Teuteberg. Frau Teuteberg, die Regierungskoalition als Jurassic Park, Dinosaurier?
Ganz im Gegenteil. Also zum einen natürlich Kompromisse sind anzustreben, aber sie sind auch kein Selbstzweck. Es geht natürlich schon erstmal um eine Debatte in der Sache und die richtigen Lösungen. Und wenn jetzt gerade darauf bezogen wird, dass einzelne Automobilhersteller sich dagegen ausgesprochen hätten, das sind auch nicht unsere Ratgeber. Das ist genau ein Unterschied zwischen einer wirklich marktwirtschaftlichen Position oder einer, die einzelne Unternehmen vertreten oder bestimmte Wirtschaftszweige. Es muss entwicklungsoffen sein. Und wir sollten auch hier das auch nicht nur national sehen, sondern wir müssen doch realistisch sehen, dass auch in Zukunft Bestandsfahrzeuge fahren werden. Und es ist für das Klima nicht entscheidend, welche Antriebstechnologie genutzt wird, sondern inwieweit CO2 ausgestoßen oder vermieden wird. Und wenn es eben möglich ist, Verbrennerfahrzeuge klimaneutral zu nutzen, dann ist es auch sinnvoll, das zu entwickeln. Und ob sich das dann lohnt oder nicht, das wird der Markt entscheiden. Und mit der Frage von Planwirtschaft sind eben gerade nicht die richtigen Lösungen verbunden. Ich habe als Kind Planwirtschaft in der DDR erlebt und das mögen manche albern finden, darauf hinzuweisen. Nein, das ist realistisch und lernen aus der Geschichte. Wenn das zu teuer ist, dann wird es nicht eingesetzt werden. Aber es von vornherein auszuschließen, wäre ein großer Fehler. Es werden in vielen Teilen der Welt auch weiterhin auch Bestandsfahrzeuge im Einsatz sein. Und da ist es eine sehr wichtige und sinnvolle Anliegen, klimaneutrale Kraftstoffe dafür zu entwickeln. Und es ist einfach so, dass wir gerade wenn wir sagen, das wird ja auch oft angesprochen, dass Klimaschutz uns was wert sein soll und Wohlstand kosten werde, wer wirklich wirksamen Klimaschutz will, gerade wenn und weil das so ist, der muss dort CO2 vermeiden, wo das mit den geringsten volkswirtschaftlichen Kosten geht, mit den geringsten Kosten pro Tonne CO2, die man vermeidet. Sonst werden wir weniger CO2 vermeiden, als möglich wäre. Und das müssen wir auch international vorantreiben. Und deshalb ist der viel bessere Weg, als jetzt zur Unzeit die knappen Fachkräfte zum Beispiel im Heizungsinstallationsbereich zu binden, die Einführung des Emissionshandels in den Sektoren Wärme und Verkehr vorzuziehen, wenn möglich schon auf 2024, um die Reduktion von CO2, die Reduktionspfade durchzusetzen und voranzubringen.
Jetzt wird es kompliziert.
Aber mit mehr Möglichkeiten, genau. Wie die Menschen das für sich umsetzen. Wenn fossile Brennstoffe teurer werden, dann werden die Menschen für sich selbst, nein, das ist nicht theoretisch, das ist sehr praktisch, in welchem Gebäude sich was sinnvoll ist, das können die Menschen selbst gut entscheiden. Und es ist auch oft viel sinnvoller, sagt im Übrigen aus guten Gründen auch die Bauministerin von der SPD, dass man auf Quartiere und auch manchmal mehrere Gebäude zusammensehen muss, was ist eine gute klimagerechte Lösung bei der Sanierung und nicht gebäudescharf einzelne Regelungen schaffen.
Herr Ebert, darf ich es kurz zuspitzen auf die Frage, denken Sie lieber selber oder haben Sie lieber Vorschriften?
Also ich denke erstens mal lieber selber. Was Vorschriften angeht, hat das ja mit dem Verbrennermotor nichts zu tun. Es geht ganz einfach darum, dass schon seit 1978 spätestens in der Öffentlichkeit klar ist, die Zusammenhänge zwischen CO2 und Klimaveränderung und dass man in dem Zeitraum seither, ich erinnere auch an den Nachhaltigkeitsbericht des Club of Rome, der schon Anfang der 70er Jahre erschienen ist, dass man seither über mindestens 30 Jahre nichts gemacht hat, gar nichts, und jetzt halt eben in Verzug quasi gekommen ist und sich praktisch überschlägt mit Möglichkeiten, mit Perspektiven, die weder ausprobiert noch in irgendeiner Form diskussionswürdig sind. Und gerade in diesem Zusammenhang ist für mich ein Weiterbetrieb von Verbrennermotoren absolut nicht diskussionswürdig.
Wir reden von klimaneutralen Kraftstoffen.
CO2-neutral. Das Ziel wäre ja festgeschrieben. Herr Kindler, wieso soll es nicht der Markt richten?
Der Markt hat es doch schon gerichtet. Also alle großen Automobilhersteller haben sich auf den Weg gemacht und gehen auf Batterie elektrisch. Das sind die Entscheidungen. Aber wir brauchen Planungs- und Investitionssicherheit. Und das ist auch für eine Volkswirtschaft extrem wichtig, die zu geben. Und wenn es E-Fuels marktwirtschaftlich herstellbar wären, dann müsste ja Christian Lindner nicht mit einem neuen Vorschlag rausgehen, der E-Fuels hier subventionieren soll im Steuerrecht. Das hat er jetzt ja gestern vorgeschlagen. Also das passt aus meiner Sicht nicht richtig zusammen. Und wenn man wirklich einen vollständigen Emissionshandel will, wie Frau Teuteberg gerade sagt, wo die Preise dann deutlich steigen sollen, was wäre die Konsequenz eines wirklichen Emissionshandels, der hart die Klimaziele einhält, dann müsste man natürlich davon aber auch nicht Sachen wie einen Tankrabatt machen, wenn es dann wirklich ernst wird. So, und deswegen, glaube ich, passt das im Kern nicht zusammen. Wir müssen, glaube ich, über reale Lösungen reden, die auch wirklich in der Realität funktionieren und nicht nur auf Parteitagen. So, das heißt, man muss dafür sorgen, dass wir konkret an den Technologien arbeiten, die heute schon marktfähig sind und nicht auf Wunderlösungen in der Zukunft warten. E-Fuels haben eine extrem schlechte Energiebilanz. Die sind der Champagner der Energiewende. Die brauchen wir für andere Bereiche. Die brauchen wir für Schiffe, die brauchen wir für Flugzeuge. Dort macht es Sinn, aber sie flächendeckend im Pkw-Bereich einzusetzen, wo wir viel bessere Alternativen haben mit E-Autos, das macht energiewirtschaftlich einfach keinen Sinn.
Herr Kindler,
wir müssen jetzt wegkommen von irgendwie Debatten über was wäre alles schön, sondern wir müssen wirklich ins Tun kommen.
Und das vor ist, dieser ich, Sendung die habe hab ich kurz nochmal in einem Zeitungskommentar gelesen, dass Elektromotoren eine sehr, sehr schlechte soziale Bilanz haben oder eine katastrophale. Denn bei der Kobaltproduktion etwa im Kongo arbeiten Kinder unter fürchterlichen Bedingungen und das Geld streichen die Warlords ein. Also muss das nicht mit einbezogen werden in eine solche Rechnung über künftige Mobilität?
Natürlich muss das einbezogen werden müssen. Deswegen setzen wir uns ja für ein starkes Lieferkettengesetz ein, so innerhalb der Bundesregierung, innerhalb Europas und wollen, dass über die gesamte Lieferkette eben dann Recycling und soziale Arbeitsrechte auch gewährleistet werden, wie zum Beispiel Verbot von Kinderarbeit oder von Sklavenarbeit. Dafür kämpfen wir in der Bundesregierung und im Parlament. Ich will nur aber auch darauf hinweisen, wie ist denn die Ölproduktion heute in zum Beispiel in Ländern wie Afrika oder in dem Nahen Osten. Das ist auch brutal unter Menschenrechtsgesichtspunkten. Und natürlich ist Verkehrswende nicht E-Auto. Natürlich müssen wir ganz anders Verkehr denken. Also wir werden auch deutlich weniger Autos haben in Zukunft, weil wir das auch in Städten gar nicht so groß brauchen, weil das extrem viel Platz wegnimmt durch Parkplätze, den wir für Spielplätze, für Anlagen, wo sich Menschen begegnen können, wir besser nutzen können. Wir müssen die Schiene stärken, wir müssen den Radverkehr stärken, wir müssen ÖPNV stärken. Das haben wir übrigens auch mit dem 49-Euro-Ticket, dem Deutschland-Ticket jetzt gemacht. Das sind die Wege, über die wir vor allen Dingen die Verkehrswende und die Klimaziele im Verkehrssektor erzielen müssen und müssen sagen, der Verkehrssektor liefert nicht. Mhm. Leider auch nicht in der neuen Koalition. Da muss endlich was passieren.
Vor den Nachrichten um 11 Uhr wollen wir gerne Dagmar Kallmeier zu Wort kommen lassen. Sie ruft uns aus Berlin an. Guten Morgen, Frau Kallmeier.
Ja, guten Morgen.
Bitte schön.
Ich habe eine ganz einfache Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Die Relation. Also es haben doch dreimal mehr Menschen die Grünen gewählt als die FDP. Und auch die SPD hat mehr Stimmen bekommen. Warum ist das nicht in einer Koalition, dass das ein Gewicht bekommt bei Entscheidungen? Wie kann es sein, dass eine Partei, die irgendwie so 6% hat, die jetzt aus jedem Land herausfliegt, dass die überhaupt sich erdreisten kann, also solche Sachen zu boykottieren?
Warum ist
da keine Relation?
Das muss uns Frank Capellan jetzt erklären.
Ja, das liegt eben daran, dass die FDP aus vielen Landtagen herausgeflogen ist, dass die Umfragewerte so schlecht sind für die Freien Demokraten, dass sie eben versucht, sich zu profilieren auf diesem Feld. Ich glaube, wir hätten ruhigere Zeiten erlebt in der Koalition, wenn die FDP derzeit besser dastehen würde. Und um den Punkt von Herrn Kindler nochmal aufzugreifen, was die E-Fuels angeht, denn das wäre das, was ich auch gerne Frau Teuteberg fragen würde. Wie können Sie argumentieren, wie können Sie es zulassen, dass der FDP-Vorsitzende und Finanzminister an einem Tag, wo die Koalition wirklich am Boden ist, dann eine neue Steuervergünstigung, eine neue Subvention für E-Fuels ins Gespräch bringt und damit wieder Öl ins Feuer gießt? Das ist eine Technologie, wir haben es gerade schon gehört, die nicht ausgereift ist, die energieintensiv ist und die teuer ist. Und da drängt sich der Eindruck auf, dass die FDP da aufs falsche Pferd setzt. Man müsste doch andere Subventionen erst einmal streichen, Stichwort Dienstwagenprivileg, extrem klimaschädlich. Da könnte man Milliarden einsparen, aber da würde ich der FDP auch unterstellen, sie will das nicht, weil es dann viele Pendler und auch viele Nutzer von Dienstwagen treffen würde. Das ist wiederum auch die Klientel der FDP, da will man nicht ran. Allerdings auch die Sozialdemokraten nicht, da ist auch vom Kanzler wenig zu hören.
Klientelpolitik, Frau Teuteberg?
Also ich würde sagen, wir lassen mal das Framing beiseite und konzentrieren uns da auf die Sache. Und dann ist zum einen nicht meine Aufgabe, jeden Vorschlag zu kommentieren oder zuzulassen. Ist nicht mein Vorschlag, aber ich würde ihn bewusst trennen von der Frage der Technologieoffenheit zunächst. Und da waren wir eben, das wurde aber auch in Frage gestellt, dass man schlicht zulässt, dass wenn klimaneutrale E-Fuels entwickelt werden, die bezahlbar sind, dass die dann auch eingesetzt werden können.
Und die müssen subventioniert werden.
Das ist eine andere Frage, aber eben wurde ganz unabhängig von der Frage der Subventionierung behauptet, man müsse das per se ausschließen, dass das überhaupt entwickelt werden dürfe und sich dann am Markt erweist, ob Menschen den Preis zu bezahlen bereit sind für CO2-neutrale E-Fuels. Das war die Grundlage für die Diskussion in Brüssel.
Nein, das hat nicht mal die EU-Kommission gesagt.
Schnell gerade rücken noch vor die Nachricht.
Autos sollen kein CO2 mehr ausstoßen, das ist technologieoffen. Hat die Kommission gesagt, das ist technologieoffen. Wir sollten über den Fakten bleiben.
Es ging aber sehr wohl um die Klarstellung und die wurde vorher nicht erreicht, dass das auch mit klimaneutralen E-Fuels möglich ist und eben wurde es vermischt mit einer anderen Frage. Und ich mache mir auch nicht zu eigen, dieses Gerede von Boykottieren und dafür und dagegen, das ist alles eine Frage der Perspektive. Ein Vorschlag wird in den Raum gestellt, dann ist der nicht per se gut oder schlecht und jeder, der dafür ist, ist gut oder der dagegen ist, ist schlecht, sondern man muss in der Sache argumentieren, was ist praktisch sinnvoll. Und da ist im Übrigen auch dieser Begriff Dienstwagenprivileg alles andere als sachlich, sondern auch schon hat eine Tendenz und ist Framing, weil es unabhängig davon, ob man das in jeder Facette für richtig hält. Aber es ist zunächst eine Vereinfachung statt Fahrtenbuch.
Geschrieben hat uns Rüdiger Weiß. Was hält die Koalition noch zusammen, fragt er. Hauptsächlich die Alternativlosigkeit. Neuwahlen würden sämtliche Regierungsparteien schwächen. Die FDP als Verhinderungspartei könnte sogar unter die 5%-Marke fallen und würde dann bedeutungslos. Ein konstruktives Misstrauensvotum, veranlasst durch die CDU, würde wohl scheitern. Der Kanzler würde nicht gestürzt werden können und so sind alle dazu verdammt, sich weiter zu quälen. Übrigens eine Korrektur hat uns noch ein Hörer geschickt. Danny Schneider schreibt, E-Fuels sind maximal CO2-neutral, nicht klimaneutral. Dieses Framing in den Medien von FDP-Politikern sollte mit einem Hinweis an den Hörer korrigiert werden, schreibt er uns. Und ich füge hinzu, an die Hörerin auch. Und ein Hörer hat sich jetzt gemeldet bei uns aus München, hat uns Herr Wrede angerufen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Wrede, bitteschön.
Dankeschön. Ihre fähige Mitarbeiterin hat schon einige Gedanken mit mir wunderbar vorgeklärt. Folgende Vorschläge. Ich will nicht nur kritisieren, aber das gestrige und jetzt noch laufende Verfahren ist nicht mehr akzeptabel. Es gibt ja das schöne Goethe-Wort, getretener Quark wird breit, nicht stark. Und das ist auch auf die Koalitionsrunde zu münzen. Wieso? Und jetzt werde ich handwerklich. Ich habe selber viele Jahre lange Konferenzen über Nacht leider in Brüssel erleben müssen. Wieso kann man das nicht besser vorbereiten? Ganz handwerklich. Warum fängt man erst um 18 Uhr an? Ich hoffe nur deswegen um 18 Uhr, weil vorher die Fraktionen sich getroffen haben. Es geht darum für mich, dass der Herr Kanzler die Funktion seiner Moderation zwischen den Partnern endlich auslöst und nicht erst lange zuschaut und dann ist es zu spät und dann gibt es wieder diese Nachtsitzung, sondern es sollte in der Tat Koalitionszonen regelmäßig geben, nicht eine Sensationssache, wenn alles wieder zu spät ist. Es sollten handwerklich vorbereitet werden, dadurch, dass für die Tagesordnung, ich frage mich, was gab es für eine Tagesordnung? Wird da dann gesagt, Tagesordnungspunkt 1, eine Stunde und dann, wenn nicht Schluss ist, kommt eben der nächste Punkt an. Ich will also mehr Vorklärung, mehr handwerklich und das also auf der einen Seite die Gutmenschen, auf der anderen Seite sind die Besserwisser. Es ist einfach kläglich, wenn man in Unternehmen und multilateral gearbeitet hat, wie ineffizient die Koalition ihre Entscheidungsprozesse vorbereitet. Danke.
Herr Kindler, Sie kennen, danke Herr Wrede, Sie, bleiben Sie ruhig in der Leitung. Herr Kindler, Sie kennen den Berliner Betrieb. Warum ist das so schlecht vorbereitet? Gibt es da ein handwerkliches Problem?
Das müssen Sie das Bundeskanzleramt fragen, das ja den Koalitionsausschuss vorbereitet. Das kann ich Ihnen konkret nicht beantworten, aber klar ist, dass das kein gutes Verfahren ist, dass man so lange jetzt auch tagt. Trotzdem, glaube ich, ist es die Arbeit und Mühe wert, dass man am Ende lieber länger und gründlicher tagt, als dass man nachher Schnellschüsse macht. Also das würde ich unterstützen, dass sie jetzt sich dafür auch sehr viel Zeit nehmen. Trotzdem glaube ich, muss es besser nächstes Mal vom Bundeskanzleramt auch vorbereitet werden. Ich teile auch, was Herr Wrede sagt, dass man den Koalitionsausschuss dann regelmäßig stattfinden lassen sollte mit festen Terminen. Ich glaube, auch das macht Sinn, dass man da auch dann Themen besprechen kann, die auch zum Beispiel Stil- und Politikfragen, glaube ich, eine wichtige Frage, die ja auch, was ich in den Medien gelesen habe, auch jetzt angesprochen wurden. Und im Kern glaube ich schon, dass es darum gehen muss, dass man besser das Ganze auch koordiniert. Und gerade bei den zentralen Klimafragen muss man, glaube ich, aber auch sehen, dass es natürlich auch jetzt einfach ums Eingemachte geht. Es geht nicht nur um Sonntagsreden beim Klimaschutz, sondern wir müssen konkret jetzt handeln. Wir haben massive Probleme mit Dürre, Hitzesommern, Überflutungen, auch in Deutschland, in Europa. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Koalition jetzt zu handfesten Ergebnissen kommt, die in der Praxis auch funktionieren und wirkliche Lösungen sind für die Probleme.
Frau Teuteberg, wie erleben Sie das Kanzleramt?
Ja, da geht's mir wie Herrn Kindler, dass ich die Tagesordnung nicht bekommen habe und nicht die Details weiß. Aber natürlich ist wünschenswert, dass Dinge früher geklärt werden, wobei ich vermute, dass einige der Akteure sicherlich auch schon die Reisen der letzten Zeit genutzt haben, um manches vorzubesprechen. Aber trotzdem dauert's jetzt länger und man muss sich die Zeit nehmen, die nötig ist, um möglichst zu tragfähigen Vereinbarungen zu kommen, die nicht gleich wieder ein paar Tage später irgendwie in Frage gestellt werden. Was mir nur wichtig ist, weil das wird uns nicht weiterbringen, ist, dass wir nicht so unterkomplex bleiben, wie das eben manchmal zu hören war. Die Frage, wir sollten gerne genau sein bei Begriffen, Beispiel CO2-neutral, klimaneutral, das gilt dann für andere Dinge aber auch. Auch E-Mobilität braucht sehr viel Elektrizität, sehr viel Strom und auch der muss produziert werden und das hat Folgen. Also viele Dinge haben mehrere Dimensionen. Auch die Frage, was nachhaltig ist. Sollte man manche Dinge erstmal im Bestand halten und optimieren oder gleich ersetzen? Was sowohl Fahrzeuge als auch Heizungen und vieles andere angeht. Die Frage von Nachhaltigkeit ist einfach komplexer, als dass man das auf so ein einfaches, die einen sind dafür und die anderen dagegen, gut und böse reduzieren könnte. Das ist auch übrigens einer aufgeklärten demokratischen Debatte nicht besonders würdig. Und deshalb müssen wir darüber sprechen, was sind verschiedene Problemlösungen. Und da ist die liberale Position zum Beispiel, dass es dazugehört, mit so einem konsequenten CO2-Zertifikate-Händel, dass natürlich die Preise fossiler Energieträger anziehen. Und dann gibt es einen hohen Anreiz, zum Beispiel alte Heizungen auszutauschen. Aber der Optionenraum, die Flexibilität, bei welchen Gebäuden ist welche Lösung die richtige, da sollte mehr möglich sein.
Mhm. Frank Capellan, darf ich nochmal zurück in den Maschinenraum sozusagen der Koalition, nämlich in das Kanzleramt, zu den klassischen Aufgaben eines Kanzleramtsministers. Und der heißt Wolfgang Schmidt, gehörte es, ja, Meinungsverschiedenheiten still und leise im Vorfeld zu beseitigen, möglichst gar nicht erst aufflammen zu lassen. Seit dem Streit über die AKW-Laufzeiten hat das nicht funktioniert. Ist Wolfgang Schmidt überfordert?
Den Eindruck kann man haben, ja, in der Tat. Und das wird ja immer wieder gefragt, was macht eigentlich Wolfgang Schmidt? Und die Frage stellt sich wirklich so dar, denn was der Hörer da gerade gesagt hat, dass man das alles hätte viel besser vorbereiten können und müssen, der ist ja völlig richtig. Und die Koalition hält sich und die Regierung hält sich eben nicht an das, was man selbst einmal vereinbart hatte. Man hatte ja gesagt, wir machen keine Nachtsitzung. Wir wollen das nicht, dass wir übernächtig da unter Druck wie bei Tarifverhandlungen irgendwas entscheiden müssen. Vielleicht hat der Kanzler das jetzt sogar bewusst so herbeigeführt, weil er gesagt hat oder gesehen hat, wie weit auseinander die Partner dann sind, dass man dann am Ende, am frühen Morgen doch dem ein oder anderen Kompromiss wird zustimmen können. Man hatte beispielsweise auch gesagt, wir wollen regelmäßige Koalitionstreffen haben, dass wir uns bestimmte Themen rausgreifen und die abarbeiten. Stattdessen hat uns der Kanzler gesagt, und was das Atmosphärische angeht, da gab es ja auch einige Treffen, wo man versucht hat, da ein bisschen voranzukommen. Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg hatte ich schon mal erwähnt, Anfang März. Da hat uns der Kanzler gesagt, man habe sich untergehakt. Aber ich glaube, da ist sehr viel schön geredet worden. Also da wurde beispielsweise auch gesagt, wir haben nicht über den Haushalt gesprochen. Jetzt wird uns auch wieder erklärt,
erklärt, nein, wir reden nicht über Haushaltsfragen. Ja, worüber dann denn? Die bestimmen doch alles. Also da wurde auch der Eindruck vermittelt, als sei alles gar nicht so schlimm. Der Kanzler hat da, das war auch ein schönes Bild, da hat es ja nochmal geschneit, da hat er gesagt, ja, wir haben ja auch eine kleine Schneeballschlacht gemacht auf Schloss Meseberg, aber ich habe natürlich, wie sich das für einen Kanzler gehört, keinen Schneeball auf irgendwen geworfen. Aber genau das muss er tun. Das gehört meiner Ansicht nach zu seiner Moderationsrolle. Er muss dann auch den einen oder anderen im Kabinett zur Ordnung rufen und dafür sorgen. Und das ist auch im Vorfeld Aufgabe eines Kanzleramtsministers, dass solche strittigen Themen gut vorbereitet werden und dann schnell abgeräumt werden können.
Thomas Thelen, und das schließt fast nahtlos an, hat uns geschrieben.
Hallo, ich bin auch noch da.
Herr Wrede, Sie dürfen gerne gleich nachdem ich die Mail von Herrn Thelen zitiert habe, zu Wort kommen. Der angebliche Streit in der Ampel ist meiner Meinung nach vor allem ein Kommunikations- und Positionierungsversagen der Koalition. Statt divergente Ansätze in der Fortschrittskoalition positiv als unterschiedliche Perspektiven zu vermarkten, überlässt man scheinbar führungslos das Feld den Medien. Genau, Herr Wrede aus München, würden Sie das so unterschreiben?
Weitgehend. Ich darf nur noch ergänzen, die beiden anderen Helden, das sind also nicht nur der Kanzler, sondern Herr Habeck und Herr Lindner, die sollten nicht nur übereinander reden und mit irgendwelchen Eskalationen die Atmosphäre vergiften, sondern sie sollten direkt zusammensitzen. Und da gibt es einen alten Tipp von dem Uraltkanzler Kohl, als sich der Hirsch Genscher und Stoltenberg, wie heißt der Stoltenberg, der damalige Gerhard Stoltenberg, der damalige Verteidigungsminister, ärgerte und sagte, Kohl, ihr setzt euch jetzt zusammen und kommt erst wieder, wenn ihr euch geeinigt habt. Und für diese Koalitionssitzung gibt es auch einen alten Tipp, wenn da das Problem 1 ansteht, es wird in der Stunde nicht gelöst, dann sind die beiden Hauptstreithähne auch aufgerufen, sich zusammenzusetzen und dann zurückzukommen. So kann man auch das Tempo der Verhandlungen beschleunigen. Aber nochmal, das stimmt, was da jetzt durchgehend gesagt hat, von dem Herrn Bundeskanzler erwartet man mehr Führung. Der Führung heißt nicht vorführen, sondern vermitteln und entschieden leiten. Danke, schönen Tag.
Stattdessen haben Ihnen sich die beiden Briefe geschrieben, um das noch anzumerken.
Genau, das ist eben das Falsche.
Herr Wrede, einen schönen Tag Ihnen. Herr Kindler, sollte man Herrn Lindner und Herr Habeck in einem Raum einschließen?
Nein, das glaube ich, braucht man nicht machen, weil die reden ja auch regelmäßig miteinander. Frau Teuteberg hat ja auch gerade gesagt, die waren ja auch alle zusammen in Japan. Haben dort auch viel im Flugzeug oder auch in Japan geredet, telefonieren regelmäßig, schreiben nicht SMS. Also ich glaube nicht, dass man dem Ministerinnen und Minister, dem Kanzler dort Tipps geben muss. Ich glaube, wichtig ist, wir haben manchmal so eine Situation, wo man das Gefühl hat, es gibt so Grüne und FDP, die sich streiten und was macht eigentlich die SPD und der Kanzler? Aber auch die SPD und der Kanzler haben natürlich Interessen in dieser Koalition. Und ich glaube, auch das darf man nicht vergessen. Zum Beispiel beim Haushalt hat die SPD-Fraktion eine Vermögensabgabe gefordert. Das Essen hat 100 Milliarden für Bildung gefordert mit einem Sondervermögen. Und der Bundeskanzler hat sich, soweit ich das verstanden habe, da ist nicht so eigen gemacht und eher Christian Lindner unterstützt und mehr Geld für die Bundeswehr gleichzeitig gefordert, wie Boris Pistorius. Also ich glaube auch, dass der Kanzler mit der SPD viele Fragen zu klären hat, wie eigentlich Positionierung der SPD ist. Und deswegen glaube ich schon auch stärker, dass erkennbar sein sollte, wo da miteinander steht. Und ich finde, wichtig ist ja auch, dass man nicht alles 4 oder 5 Mal beschließen muss und bereden muss. Wir haben den Koalitionsvertrag, der gilt. Da wurde bei den Öl- und Gasheizung klar festgeschrieben, dass wir da aussteigen und 65% Erneuerbare festschreiben für neue Heizung im Neubau oder wenn sie ausgetauscht werden müssen, nur dann. Und wir soziale Programme zur Gegenfinanzierung machen. Und wir haben es im Koalitionsausschuss vor einem Jahr nochmal festgehalten, dass wir das machen, möglichst ab 1.1.24. Und jetzt wurde das ganze Thema nochmal aufgemacht. Ich glaube, das stärkt auch nicht Vertrauen in die interne Koalitionsarbeit, wenn Punkte, die 3-mal besprochen wurden oder 2-mal besprochen wurden, 3-mal besprochen wurden, immer wieder aufgemacht werden. Ich glaube, das ist auch ein Problem, dass der Koalitionsvertrag muss gelten und die Beschlüsse des Koalitionsausschusses müssen dann eben auch gelten.
dürfen nicht nachher wieder zerredet werden.
Aber Herr Kindler, wenn ich da nochmal einhaken darf, ich hänge immer noch bei den Briefeschreibern Robert Habeck und Christian Lindner. Wenn die beiden, was ich ja auch unterstelle und weiß, dass die sich oft genug persönlich treffen, ich glaube auch heute wieder, heute Nachmittag, deutsch-niederländische Regierungskonsultationen. Warum müssen die sich dann Briefe schreiben? Das war doch eine parteipolitische Profilierung. Diese Briefe sind sofort gesteckt worden an die Medien und da trifft die Schuld eben beide, dass sie das getan haben. Da wollte Christian Lindner sich profilieren in dem Sinne, dass er gesagt hat, ich passe aufs Geld, auf den Haushalt, dass da nicht zu viel ausgegeben wird. Und Robert Habeck beispielsweise hat gekontert und hat gesagt, wir wollen aber die Kindergrundsicherung durchbringen. Das sind meiner Ansicht nach Kindereien, die die Bevölkerung nicht verdient hat und das wird nach hinten losgehen. Sowas kommt nicht gut an, das sehen wir auch bei den Umfragewerten für die Ampel. Die Ampel hätte derzeit keine Mehrheit, ist eben auch zu Recht von einem Hörer gesagt worden, wenn es jetzt Neuwahlen geben würde, dann hätte diese Koalition fertig. Und deswegen sind sie zum Regieren verdammt, aber doch nicht wirklich so, dass man sich Briefe schreibt.
Ja, also es soll ja auch keine Neuwahlen geben, das will auch niemand, wir wollen auch weiter zusammenarbeiten, aber zu den Briefen, da kann ich Ihre Kritik auch verstehen, nur ob ich einen Brief schreibe und ein Interview gebe oder weiß nicht, ob das der große Unterschied am Ende ist. Mhm. Also ich glaube, die Frage ist doch eher der Stil und die öffentliche Kommunikation, da kann man sicher einiges verbessern und würde ich auch nicht alles teilen, aber im Kern, dass man sich über den Haushalt, der zentrale Fragen der Politik bestimmt, das ist ein extrem mächtiges Instrument, auch öffentlich darüber debattiert, ich glaube, das ist klar und das war in der Vergangenheit auch schon so. Die Frage ist eben, wie man das, in welchem Stil man das macht.
Also Briefe schreiben passt definitiv nicht zu dem neuen Politikstil, über den wir auch schon gesprochen haben. Wenn man sich dann anspricht, lieber Herr Minister und so, als würde man sich nicht regelmäßig treffen.
Hat mit den Zielkonflikten zu tun und das ist, glaube ich, das Thema von Herrn Rommel, der aus Berlin anruft. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Rommel, bitteschön.
Ich wollte nur sagen, aber da ist die Diskussion schon ein bisschen drüber weg, aber trotzdem wollte ich sagen, die Koalition war von Anfang an mit der FDP zum Scheitern verurteilt. Aus dem einfachen Grunde, weil die FDP den Individualismus frönt und einen, möchte ich sagen, einen sehr ausgedehnten Freiheitsbegriff hat. Da gibt es von Goethe in Faustsätzen Worten, und ich glaube, der trifft total zu, besonders in unserer Zeit. Nur der verdient die Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Und von der Eroberung der Freiheit und des Lebens spüre ich in unserer Gesellschaft, angeführt durch die Politik, gar nichts. Und aus diesem Grunde, es ist nicht nur 5 Minuten vor 12, sondern es ist 5 Minuten nach 12. Und wenn sich das Kabinett mal in die Klausur mit sehr führenden Klimaforschern begeben wird, dann würden sie erfahren, ohne dass die Bevölkerung bussig gemacht wird, dass am Ende des Jahrhunderts, wenn es so weitergeht, 2 Milliarden fehlen werden. Und ich glaube, wir haben etwas anderes Not, als uns über ganz bestimmte ausufernde Freiheitsbegriffe wie die Kreuzfahrt muss eben nochmal sein und so weiter fort zu unterhalten. Es geht ans Eingemachte. Und ich kann Ihnen nur sagen, seit 2005 habe ich bis 2014 an den Berliner Energietagen teilgenommen. Immer wieder ging es um Heizung. Mehrere Vorschläge, auch meine, waren, lasst uns doch einen TÜV über die Heizung einführen. Und wer den Schadstoffauszug von diesen Heizungen nicht mehr erfüllt, muss 2 Jahre später spätestens einen neuen Heizkessel, meinetwegen Ölbrennwertkessel oder einen anderen Kessel einführen. Mhm. Da kam der Haus- und Grundstücksverband einschließlich verschiedener Leute vom Wirtschaftsministerium und haben gesagt, das ist ja eine kalte Enteignung, das können wir aber nicht machen. Mhm. Da habe ich zu ihnen gesagt, Leute, wenn ein Altersrentner-Ehepaar mit einem Mehrfamilienhaus diese Heizung nicht mehr bezahlen wird, dann schreiben wir doch einfach diese Investition bei denen ins Grundbuch, bevor dieses Haus verkauft wird, muss dann eben erstmal der Kredit bedient werden. Das geht doch gar nicht. Was ich doch wohl für eine Auffassung hätte.
Ja. Frau Teutoberg, vom Konkreten und Abstrakten, Herr Rommel kritisiert einen ausufernden Freiheitsbegriff. Übertreiben wir es da?
Ganz bestimmt nicht. Wir vertreten da einen Freiheitsbegriff, wie ihn übrigens auch unser Grundgesetz vertritt, was auch davon ausgeht, dass nicht wohlfeile Absichten die Argumentation ersetzen und die Rechtfertigung, was Eingriffe in die Freiheiten der Bürger angeht. Und ich finde einfach diese ganze Rhetorik, die zum Beispiel die Sorgen und die Zielkonflikte und praktischen Schwierigkeiten mit so einem Luxusframing wie Kreuzfahrten gleich vermischt, die hilft uns nicht weiter. Darum geht es bei den meisten gar nicht, sondern es ist einfach nicht so trivial, wie es dargestellt wird. Und gerade wenn einem wirklich an wirksamem Klimaschutz und nicht in erster Linie daran, möglichst in die Lebensführung von Menschen besonders sichtbar einzugreifen durch Verbote oder bestimmte Lebensstilvorgaben, dann müssen wir intelligente Instrumente, mit denen wir effizient Klimaschutz erreichen. Wie gesagt, wenn wir es besonders effizient machen, mit den geringsten Kosten pro Tonne CO2, dann werden wir am meisten schaffen an CO2-Vermeidung. Und dafür braucht es die richtigen Instrumente. Das ist ja nachweislich übrigens bei der Stromerzeugung, funktioniert das ja mit dem CO2-Zertifikathandel. Selbst Agora Energiewende, der Think Tank ist nun wirklich nicht dafür bekannt, FDP-nah zu sein, hat das ja auch attestiert, dass da, wo es angewendet wird, bei den Kraftwerken zur Stromerzeugung bereits, dass es da gut funktioniert mit der CO2-Reduktion durch den Zertifikatehandel. Wenn wir allerdings wirklich konsequent sein wollen, dann müssten wir ganz anders neu denken und zum Beispiel uns fragen, ob es richtig ist, so viel mehr Kohle zu verstromen und nicht stattdessen pragmatisch die Kernkraft noch ein Jahr länger zu nutzen. Aber dieses Lebensstil-Kulturkampf-Framing, das wird uns nicht weiterhelfen. Ich finde, wir sollten möglichst viele Menschen bei einer praktisch möglichen Zielerreichung mitnehmen. Und dazu muss es auch wirtschaftlich und sozial funktionieren.
Herr Rommel, einverstanden? Herr Rommel, sind Sie noch am Telefon?
Ja,
sind
ja,
Sie einverstanden?
Nein, da bin ich nicht mit einverstanden. Ich bin insofern nicht mit einverstanden, weil uns die Zeit davonläuft. Wir müssen Einschnitte in Kauf nehmen bei allen. Wir müssen Einschnitte in Kauf nehmen. Wir müssen uns reduzieren in unserem Verbrauch. Und wir können keine Leuchtreklamen mehr tagsüber oder an den Abend mehr schalten. Wir müssen wirklich ans Eingemachte gehen.
Also
Verzicht. Und wenn wir da nicht rangehen, wir müssen verzichten, ja. Jahrelang wurde gepredigt, seit 2005 in den Links, dass der hydraulische Abgleich in den Heizungsanlagen absoluten Vorrang hat. Mhm. Wurde immer wieder negiert.
Herr Rommel, wahrscheinlich würde Ihnen Frau Teuteberg sogar zustimmen. Die Frage ist nur, verzichten oder vorschreiben oder verbieten? Also verzichten freiwillig oder verbieten von Staats wegen?
Wenn Teile der Gesellschaft nicht freiwillig verzichten können oder wollen, das so sieht's ja aus, dann müssen wir tatsächlich eine eindeutige Vorgabe machen. Und die muss aber dann gerecht sein.
Ja, gerecht. Das gehört zu den vielen schwierigen Aufgaben. Wir haben ein paar Themen angesprochen. Uns bleiben etwa noch 3 Minuten. Ich will nochmal den Blick in die Zukunft werfen. Zu den vielen Themen, die jetzt noch behandelt werden müssen, gehört Wohlstand, und das ist ja gerade schon mit angeklungen, der nimmt für viele Menschen ab. Viele Menschen sind nicht mehr sparfähig. Das andere große Thema immer zurzeit, es gelingt der Bundesregierung wie vielen anderen Regierungen nicht, Zuwanderung zu steuern. Herr Kindler, welche Konflikte kommen da noch auf die Koalition zu?
Ich glaube, dass wir insgesamt als Koalition weiterhin arbeitsfähig sind und dann um die konkreten Themen auch bearbeiten werden. Zum Wohlstand würde ich Ihnen recht geben, dass wir eine Situation haben, wo viele Menschen gar keine Ersparnisse haben und die Inflation für viele Menschen einfach ein reales Problem ist, gerade auch wenn es um Lebensmittel geht, und dass diese die Bevölkerung dort auch bestmöglich unterstützen müssen, gerade auch, weil es um soziale Gerechtigkeit geht. Und gleichzeitig wir eine Verantwortung haben, dass viele Menschen, die zum Beispiel aus der Ukraine zu uns fliehen, aber auch aus anderen Ländern, wo sie vor Krieg und Terror fliehen, hier auch dann bestmöglich untergebracht und integriert werden. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Aufgabe, die wir als demokratische Gesellschaft in Solidarität mit der Ukraine und in Solidarität mit den Menschenrechten auch zu schaffen haben. Noch einen Gedanken machen zum Thema Freiheit. Das Bundesverfassungsgericht hat sehr klar gemacht, dass wir die Freiheitsrechte auch zukünftige Generationen schützen müssen, indem wir jetzt konsequenten Klimaschutz betreiben. Das ist unsere Aufgabe, weil wir werden nur Demokratie, Rechtsstaat und Freiheit bewahren können, wenn wir die Lebensgrundlage auf dieser Erde haben Und das sieht alles andere als gut aus. Das zeigt der IPCC-Bericht nochmal deutlich. Wir haben wirklich keine Zeit mehr zu verlieren. Da gebe ich dem Hörer recht.
Frau Teuteberg, welche Konflikte sind dann noch in Sicht?
Ja, noch einmal ganz kurz, weil gerade das Bundesverfassungsgericht erwähnt wurde. Es hat auch vor kurzem übrigens entschieden, dass es kein Anrecht auf ein Tempolimit gibt, sondern der Gesetzgeber nach seinem Ermessen sinnvolle Maßnahmen ergreifen muss, aber dass es gerade nicht, so wie es einige behaupten, deshalb ein Anrecht auf ganz bestimmte Maßnahmen gibt. Das ist genau ein Plädoyer dafür, dass es die Politik auch verschiedene Maßnahmen abwägen kann und muss. Die Konflikte oder die Probleme, die sind da. Wir müssen was für die Wettbewerbsfähigkeit tun, damit auch in Zukunft in unserem Land produziert wird und das natürlich auf eine ressourcenschonende, klimaschonende Art. Aber wir müssen was für die Wettbewerbsfähigkeit tun. Und mir ist ganz wichtig beim Thema Migration, die zu Recht große Aufnahmebereitschaft für ukrainische Kriegsflüchtlinge darf kein Vorwand dafür sein, nicht gleichzeitig etwas gegen illegale Migration zu tun. Europa muss Grenzen und Flüchtlinge schützen können.
Dank an Linda Teuteberg, Sven Christian Kindler, Frank Capellan. Das war Kontrovers mit Christoph Heinemann. Dank auch den Hörerinnen und Hörern, die sich eingeschaltet haben.